das wissen wir aus der Resilienzforschung, dass Menschen, die eine hohe Resilienz haben, im Normalfall einiges in ihrem Leben schon bewältigen mussten. Also die haben oft keine geradlinigen, sondern eher brüchige Lebensläufe. Aber es gibt eine ganz wichtige Bedingung, dass sie gelernt haben, diese Krisenerfahrungen oder diese traumatischen Erfahrungen gut zu integrieren. Also nur sie zu haben, reicht nicht. Ich muss es gut integrieren, ich muss es für mich gut verarbeiten und ich muss daraus heraus neue Strategien entwickeln oder vielleicht besondere Strategien entwickeln. Dann kann uns das wachsen lassen.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und
Katharina Anna Ecker.
Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Resilienz von Menschen und Organisationen zu stärken. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin, Traumatherapeutin, Hypnotherapeutin, Burnout-Expertin und Resilienzforscherin. In ihrer Arbeit berät sie Unternehmen zu Führung, Krisen, Konflikten, wertschätzender Zusammenarbeit und vor allem zur Stärkung von Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitenden. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Anneliese Aschauer.
Hallo Caroline.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir Zeit gefunden haben.
Ich freue mich auch sehr.
In deinem getakteten Alltag, ich weiß, du bist immer über Monate ausgebucht, da werden wir gleich mehr darüber erfahren. Aber erst einmal zu dir. Wo kommst du her? Wie bist du zu deinem Traumberuf gekommen? Erzähl einmal ein bisschen.
Ah, wo komme ich her, beziehungsweise wie bin ich zu meinem Traumberuf gekommen? Interessanterweise gehöre ich zu denen, die schon während meiner Gymnasiumzeit wussten, was ich studieren werde.
Oh.
Ist ja eher außergewöhnlich.
Ja,
also ich wusste schon in der siebten Gym, dass ich unbedingt Psychologie studieren möchte.
Aha.
Ist nicht unbedingt so auf Wohlwollen gefallen, jetzt vielleicht im Speziellen auch bei meinem Vater, der hat vielleicht eher so was Wirtschaftliches in mir gesehen, aber ich habe mich dann auch durchgesetzt und es hat sich einfach als absolut richtig erwiesen. Und ich würde es wieder machen. Also ich würde wieder das Gleiche machen.
Und wie bist du auf die Idee gekommen? In so jungem Alter weiß man ja fast gar nicht, was Psychologie ist, oder?
Naja, also du hast ja dann in der sechsten das erste Mal Psychologie im Unterricht.
Mhm.
Und das habe ich schon unglaublich spannend gefunden. Wir hatten eine tolle Deutschlehrerin, also die mich schon sehr geprägt hat. Vor allem, was so politische, gesellschaftliche Themen betrifft, was psychologische Themen betrifft. Mhm. Und ich glaube, ich war schon als Kind jemand, der gern beobachtet hat. Also ich habe immer schon Menschen gerne beobachtet und mir da so meine Überlegungen gemacht, was ist mit denen, warum ticken die so.
Spannend.
Ja, es hat mich immer schon fasziniert. Ja.
Mich übrigens auch. Nur ich wäre nie auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren, aber auch deshalb, bei uns hat es am Gymnasium nicht gegeben.
Ah, okay. Ja.
Cool, dass es das in der Schule bei euch schon gab.
Es gab damals so ein Fächerbündel Psychologie, Pädagogik, Philosophie. Und das hat mir irgendwie gefangen. Ja.
Und wie bist du vom Studium in die Selbstständigkeit gekommen?
Naja, also eigentlich war es ja bei mir so, dass ich schon während meinem Studium meine zwei Kinder bekam.
Mhm.
Ungeplant, ja, also ich gehöre zu denen, wo die Pille nicht greift. Nach dem zweiten Kind weiß man das, weil wer kriegt mit 21, 22 während des Studiums Kinder? Also ist ja irgendwie
und beide ungeplant?
Beide ungeplant, ja. Also ich brauchte zweimal die Erfahrung. Ja, und dann war es aber relativ rasch notwendig zu arbeiten, weil ich dann viele Jahre mit den Kindern auch alleine war, einfach dringend Geld benötigt habe und bin dann noch während meinem Studium in so Frauenprojekte eingestiegen und habe da einfach Kurse geleitet für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollten.
Mhm.
Und das hat mich auch sehr geprägt, weil ich hier gute Mentorinnen hatte.
Mhm.
Und danach bin ich dann, das war dann 2001, bekam ich eine große Chance in der Promente Oberösterreich, ein wirklich großes Projekt zu machen mit 27, also eigentlich sehr früh,
Wahnsinn,
auch in der Führungsrolle. Und habe damals diese betriebliche Gesundheitsförderung aufgebaut in der Promente.
Okay.
Das war eine Riesenchance und bin dann dort letzten Endes auch, habe dann die Personalentwicklung geleitet und das Bildungsinstitut und bin da ziemlich, ich würde sagen, rasant mit frühem Alter, alleinerziehend, also irgendwie so gar nicht so die optimalen Voraussetzungen, ziemlich ja, in die Höhe.
Da fragen sich jetzt sicher ganz viele, und wie hast du das geschafft?
Also ich glaube schon, Caroline, es ist einmal so ein bisschen ein Ehrgeiz auch, ein Dranbleiben. Mhm. Aber vielleicht, also ich glaube, was für mich wichtig war, waren gute Unterstützer, gute Mentoren, gute Mentorinnen, die in mir schon mehr gesehen haben, als vielleicht es so üblich gewesen wäre in meinem Alter.
Und mit den Kindern, wie hast du das gehandelt?
Naja, also ich hatte, Gott sei Dank, würde ich sagen, schon auch ein gewisses Umfeld. Ja, also so meine Mutter hat mich da schon immer wieder unterstützt, aber die hat selbst noch gearbeitet. Also so einfach war das gar nicht. Und ich habe damals in einem Ort gelebt, wo eine Krabbelstube eröffnete. Mhm. Und das war unser Glück, Krabbelstube, Kindergarten, also die ganzen Institutionen. Und es gab dazu noch eine Dame aus dem Ort, die so zweimal pro Woche die Kinder, die ja, wo die Mütter berufstätig waren, abgeholt hat. Und das war so irgendwie mein Unterstützungssystem. Ja.
Wahnsinn, das heißt, du hast da eigentlich einen Kreis aufgebaut, die dich da alle und auch privat
das
unterstützen.
Das brauchst du unbedingt, ja. Mhm. Unbedingt, ja.
Da musst du mal überlegen, als Alleinerziehende in dem jungen Alter und dann so eine Karriere hingelegt.
Ja,
ne?
Und ich habe im ersten halben Jahr auch noch studiert. Das war ja irgendwie dann also wirklich schon eine ziemlich anspruchsvolle Zeit. Ja. Aber ich glaube, man braucht viel Energie und auch ein bisschen Sitzfleisch. Also sie dann in der Nacht nur hinsitzen und Diplomarbeit schreiben, das war eigentlich dann die Überhärte. Ja.
Ich kenne das.
Du kennst das, ja.
Ja. Und wie ging es dann von Promente zu eigenen?
Du, es war dann so, dass ich 2010, also eigentlich hat mir der Gedanke der Selbstständigkeit ja schon immer angetrieben. Ich war immer parallel dann als Psychologin in freier Praxis einen halben Tag die Woche. Mhm. Also das habe ich mir immer schon aufgebaut. Ich liebe ja auch die Unabhängigkeit, das ist schon so ein bisschen ein Thema für mich. Und 2010 war es dann so, dass sich doch einige Dinge auch verändert haben in der Promente, die mich nicht mehr ganz so glücklich gemacht haben. Und ich irgendwie dann beschlossen habe, ich glaube, ich muss da raus. Und es gab einen guten Augenblick auch auszusteigen. Und bin dann, habe mich entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja.
Und hast du jemals Gedanken gemacht, ob du das finanzieren kannst dann? Ja, natürlich. Die Anlaufzeit?
Natürlich, ja. Absolut. Und war natürlich auch in Sorge, ob ich ausreichend Kunden bekomme. Aha. Aber auch hier habe ich wieder einige Motivatoren, Menschen gehabt, die mich da sehr motiviert haben. Und es ist eigentlich dann erstaunlich schnell gegangen. Wobei mein Vorteil war schon, dass ich in der Promente mir schon ein großes, großes Netzwerk aufgebaut habe. Weil ich war in der Promente ja nicht nur für intern die Personalentwicklung zuständig, sondern auch für Firmen, denen wir psychische Gesundheit näher bringen wollten. Und daher habe ich schon viele, viele Menschen gekannt. Und insofern war es leichter für mich.
Und was ist heute, also ich weiß es ja, was dein Steckenpferd ist, aber ich frage jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, um was kümmerst du dich hauptsächlich und bist du auch noch mit Privatpersonen beschäftigt oder bist du wirklich nur noch in Unternehmen unterwegs?
Also beides. Und das ist natürlich immer so eine Grundsatzentscheidung, weil natürlich, sage ich, man könnte sich auch auf ein Feld spezialisieren, aber ich liebe halt beides sehr. Und ich bin 2 Tage der Woche in meiner Praxis und da begleite ich also einfach auch Menschen, die zu mir kommen. Und da ist mein Steckenpferd schon das Thema Traumatherapie, wo halt wirklich, sage ich mal, hohe Resilienz gefordert ist, um Traumata gut zu überstehen und auch gut zu integrieren. Und arbeite da halt auch ganz viel so zum Thema mit Hypnose, mit anderen, also mit, ich habe sehr ein breites Spektrum ja einfach auch angeeignet im Zuge der Zeit. Und natürlich auch viel zum Thema Führungskräfte-Coaching, Burnout. Aber es geht eigentlich immer um Stärkung. Und die Traumatherapie, das ist ja interessant, wie ich da hingekommen bin, eigentlich über die Erfahrung, dass ganz viele Menschen in Burnout-Situationen oder in Burnout-Krisen oftmals ganz spannende Lebensgeschichten haben, die, würde ich sagen, durchaus Traumapotenzial haben. Also das können große Traumatisierungen sein, aber oft sind es eher so komplexe Traumatisierungen, wo es viel um oft auch emotionale Vernachlässigung geht oder Anerkennung nur über ganz viel Leistung. Also die Frage ist immer, was ist so mein Eintrittsticket in der Familie, um Anerkennung zu bekommen? Und Leistung ist eine tolle Kompensationsstrategie.
Ja, und wir sind ja eine Leistungsgesellschaft.
Absolut, ja. Und es gibt auch Familien, die so funktionieren. Ich komme auch selbst aus so einer Familie, also da gibt es ja eine eigene Prägung dazu. Und insofern hat mich das so begonnen zu interessieren, weil ich festgestellt habe, dass diese übliche Burnout-Therapie oder Coaching nicht ausreicht, sondern dass das oft viel, viel tiefer geht und ganz intensive innere Glaubenssätze und Verhaltensmuster, Prägungen in sich trägt, die man irgendwie nochmal in der Tiefe anschauen muss, angehen muss.
Jetzt wird es natürlich da draußen viele interessieren, die gerade, die sich im Burnout fühlen oder wie sagt man, ausgelaugt fühlen, ja. Wenn die jetzt hören, naja, da könnte ein Trauma dahinter stehen, ja. Wie komme ich da hin? Kann ich da selber mich schon mit mir beschäftigen oder muss ich da gleich bei dir anklopfen?
Nein, muss man nicht. Also ich glaube, dass wir ja unglaubliche Selbstheilungskräfte haben. Und die Leistung ist ja auch eine Kompensationsstrategie, die hilft mir ja. Aber die Frage ist halt immer, kann ich es nur dosieren oder ist es ein Muster, in dem ich immer wieder hängen bleibe sozusagen, ja. Und ich glaube, es ist schon immer wichtig zu schauen, was gibt es aktuell an Belastenden, wenn jemand sagt, ich bin so gestresst, ist ja die Frage, dieser Bild zu differenzieren, was genau stresst mich denn? Ja? Ist es der Workload oder ist es vielleicht doch etwas, was mich immer wieder kränkt? Ja, gibt es irgendwie.
Also Beziehungen sozusagen.
Ja, gibt es sozialen Stress? Gibt es immer wieder das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Oder ist es vielleicht ein Veränderungsprozess, wo ich für mich überhaupt noch keine Perspektive sehe, also was ist es eigentlich wirklich, was mich stresst? Also da mal genauer hinzuschauen und dann auch zu schauen, gibt es etwas, was ich schon ganz lange von mir kenne? Also so die Frage, seit wann kennst du denn dieses Gefühl?
Da kommt man oft in die Kindheit, oder?
Dann sagen viele, ja, vielleicht seit 3 Monaten, aber wenn man dann sagt, na, ein bisschen länger zurück, wann hast du das erste Mal dieses Gefühl wahrgenommen in deinem Leben? Wie so ein roter Faden, der sich zurückzieht. Und dann sagen viele, das kenne ich ja schon immer. Und dann ein bisschen genauer hinzuschauen, vielleicht seitdem ich 6 bin oder seitdem ich 10 bin oder seitdem ich
jetzt
im Gymnasium
war. Jetzt aber ganz provokant, hilft es, wenn ich weiß, da war ich 6 und vielleicht meine Eltern haben mich immer gepusht oder haben mir nur Liebe gegen Leistung gegeben, macht es Sinn, dann die Eltern zu verurteilen? Ist es das, was mich, wodurch ich mich besser fühle?
Also ich bin ja der tiefsten Überzeugung, dass das überhaupt nicht hilft. Aber ich glaube schon, dass wir mal hinschauen sollten, was war da eigentlich, was ist da passiert, ja? Und welche Strategien habe ich quasi entwickelt, um mit dem gut umzugehen? Weil das sind ja Riesenkompetenzen, die wir da uns aneignen. Also das sind jetzt nicht Fehler, sondern es sind Riesenkompetenzen, Lösungsansätze, aber leider damals vielleicht hilfreich, heute manchmal selbstschädigend. Und dann geht es ums richtige Maß. Ich glaube schon, dass wir uns einmal kritisch mit dem beschäftigen dürfen, was ist passiert, ja, und was ist mir da vielleicht auch, was hat mir gefehlt, was hätte ich mehr gebraucht oder was ist bei uns zu kurz gekommen. Manchmal ist es auch notwendig, sich ganz kritisch mit den eigenen Eltern zu beschäftigen. Ich bin trotzdem der tiefsten Überzeugung, dass es irgendwann im Zuge der Zeit wahrscheinlich auch sowas braucht, dass ich in mir da ein bisschen Versöhnung finde. Weil, also meine Erfahrung ist, Eltern damit zu konfrontieren, geht manchmal oder meistens schief.
Weil die haben Eltern ja in ihrer Zeit das Beste getan, was für sie möglich war.
In den meisten Fällen war es das Beste und das, was ihnen zur Verfügung stand und was sie darüber wussten, heißt aber nicht, dass sie deshalb keine Verantwortung getragen haben. Ja? Also wenn ich 6 bin und ich habe einen erwachsenen Vater oder Mutter, die ja, Dinge in ihren eigenen Mustern immer wieder nicht gut machen oder pushen oder enormen Druck ausüben, zum Beispiel auf das Thema Leistung und sonst ich da nicht wirklich einen Platz habe, dann ist es schon auch, sage ich mal, erwachsene Menschen können sich ja mit sich auseinandersetzen.
Wenn sie bewusst sind.
Wenn es ihnen bewusst ist, richtig, genau. Also das ist ein sehr komplexer Prozess und ich möchte vielleicht auch dazu sagen, meiner Erfahrung nach ist es, es gibt da kein Rezept. Es ist irgendwie für jeden, bei jedem ist es ein bisschen anders gestrickt. Und man muss dann oft wirklich dieses Mosaik zusammensetzen und dann auch gut schauen, wo brauche ich Heilung? Und das Interessante ist, wir werden die Heilung über die Eltern nicht bekommen. Weil das geht sich nicht mehr aus. Ich bin nicht mehr 6, ich bin nicht mehr 10, ich bin in meinem jetzigen Alter. Das heißt, ich muss lernen, mich selbst dann gut zu versorgen. Weil das ist oft dieser Krux an der Geschichte, dass wir das, was wir von außen erfahren, in uns übernehmen. Ja, zum Beispiel dieses sich permanent Druck machen, es ist nie genug, es muss immer noch mehr sein. Das ist ja etwas, was wir quasi internalisiert haben.
Und das haben ja so viele Menschen der Gesellschaft.
Absolut.
Das sind ja keine Einzelgänger, ne?
Ja, ich kann ja nur mal schauen, welche Selbstgespräche führe ich. Ja, wie gehe ich mit mir um? Ist es so, dass ich zu mir sage, hey, das ist in Ordnung so, bist in Ordnung so, wie du bist, das reicht jetzt mal. Oder ist es immer so, du, da geht noch mehr. Ja, das war noch nicht gut genug. Vergleich dich mal mit den anderen, die haben es viel leichter drauf oder viel, sind nur viel schillernder oder viel erfolgreicher. Bei vielen ist es also dieses Hochstapler-Syndrom, die das Gefühl haben, irgendwann wird es auffliegen, dass ich eigentlich gar nichts kann.
Krass.
Ja. Also das bedeutet, die Frage ist dann eher, wie kann ich liebevoller mit mir selbst werden, mein Selbstwert steigern.
Und ist es das, was man in der Therapie bei dir dann lernt?
Mhm.
Das heißt, es wird, man erlernt Methoden oder bekommt einen Werkzeugkasten, wie man gut auf sich achtet und wie man mit seinem Trauma gut zurechtkommt. Also weil wegradieren kannst du ja auch nicht einfach.
Nein, und um das geht es auch nicht. Es geht eher darum, dass wir traumatische Erfahrungen, wenn es welche gibt, ja, einfach gut integrieren. Weil Trauma heißt ja immer, dass gewisse Teile unseres Gehirns nicht mehr so gut funktionieren. Weil der ganze Organismus ist ja irgendwie nur gepolt, wie überlebe ich hier bestmöglich, auch mental, psychisch. Das bedeutet, gewisse Inhalte oder Erfahrungen sind nicht gut integriert. Das heißt, dann ist einmal die Frage, wie kann ich das gut integrieren? Es ist Teil meines Lebens. Und dazu gehört auch, dass wir manche Dinge uns ein bisschen genauer anschauen, weil im Trauma ist es ja häufig so, wir wollen uns damit gar nicht mehr beschäftigen. Mhm. Wir wollen das irgendwie vermeiden, wegdrücken. Mhm. Aber alles, was wir wegdrücken, kommt wieder hervor. Das ist aus meiner Sicht ein Grundprinzip. Das heißt, es geht ums Hinschauen, aber in einer strukturierten Art und Weise. Das ist der Vorteil von Traumatherapie, dass man eben nicht einfach frei flottierend immer wieder in denselben Sumpf hineinspringt und merkt, es ändert sich aber nichts, sondern es braucht schon Methoden. Und man darf auch trauern. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, über das, was man vielleicht gefehlt hat oder was ich vielleicht vermisst habe. Also auch Trauer ist da ganz was Wichtiges. Sich das einmal einzugestehen, dass es da tiefe vielleicht Einsamkeit gab oder nicht genügen, ja, oder das Gefühl, Liebe nur über Anerkennung zu bekommen, das ist ja schmerzhaft, dorthin zu schauen. Und dann geht es aber darum, wie kann ich es gut integrieren, gut verarbeiten, aber auch, wie kann ich heute hier im Jetzt als Erwachsene, Frau zum Beispiel, lernen, mit mir anders umzugehen, mich besser zu versorgen, nicht immer gleich in meine Muster hineinzufallen, zum Beispiel. Und ich möchte dazu sagen, weil du arbeitest ja viel mit Frauen, die quasi, wo es um beruflichen Erfolg geht, es gibt ja nichts, was so gepflastert ist mit Schamerfahrungen oder Demütigungen wie das berufliche Leben.
Unglaublich eigentlich, gell? Mhm. Und gerade bei uns Frauen.
Absolut. Und es ist etwas, wo wir ganz viel so quasi Trigger vorfinden, die unsere alten Muster dann wieder so richtig befeuern. Mhm. Und wir schon oft geneigt sind, dann vielleicht in selben Muster wieder zu fallen. Zum Beispiel noch mehr, noch mehr, noch mehr, um endlich erfolgreich zu sein. Und die Gefahr ist natürlich dann schon, dass wir irgendwann einmal uns komplett auspowern.
Ja, na, wenn ich beim Business Coaching über Weiterentwicklung spreche, kommen wir auch immer wieder an den Punkt, wo man zurückschauen muss, woran liegt es denn?
Genau,
und dann kommen wir eigentlich wieder in deine Richtung. Gell?
Ja. Und es geht oft nicht nur darum zu schauen, es ist oft sehr hilfreich zu wissen, aha, da kam das her. Also verstehen können heute für ganz was Wichtiges, weil es eine Neuordnung macht im Gehirn. Aber es braucht dann schon etwas, nämlich neue Strategien. Und das ist das, da wird es dann sicher oft nochmal ganz spannend, wie kann ich neue Strategien entwickeln, dass ich eben diesen Raum nutze zwischen einem Reiz, etwas passiert mir, ja, jemand schaut mich komisch an oder ich sehe einen LinkedIn-Post und denke mir, wow, die sind ja alle viel erfolgreicher als ich, ja, und dem Impuls sofort etwas zu tun, ja, sondern es gibt diesen Raum dazwischen. Viktor Frankl hat das immer gesagt, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und dort liegt unsere Freiheit. Und das bedeutet aber, ich muss bewusster werden, was läuft da gerade bei mir?
Und dagegen steuern,
ja, und da kommt jetzt der Druck und da kommt auch dieses Gefühl des Nicht-Genügens. Also ich darf da durchaus hinschauen. Man nennt das ein bisschen emotionale Agilität. Also schon hinschauen, auch das spüren dürfen, und dann mich wieder neu ausrichten und schauen, okay, was passt jetzt da für mich gut? Ja? Und immer zu wissen, manchmal sind Gefühle extrem gute Orientierungsgeber. Aber manchmal ist es ein Fake. Manchmal ist es ein altes Gefühl. Und das muss ich lernen, auch zu unterscheiden. Ist das jetzt ein Gefühl, das eher so 10-jährig ist, entsprechen, gefallen? Oder würde ich jetzt als, weiß ich nicht, 40-jährige oder 30, 40, 50-jährige Frau, was sagt die dazu mit ihrer Weisheit? Das ist ein Unterschied, ja, in der Erwachsenenrolle zu bleiben. Aber das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen leicht an. Es ist nämlich schon.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja Erfahrung mit Burnout leider. Und ich weiß, wie schwierig es ist, dran zu bleiben. Absolut. Und wie schwierig es ist, sich immer wieder daran zu erinnern. Das sind ja Muster, die laufen ja unterbewusst.
Unbewusst, ja.
Und dann kommen die und bis ich dann merke, ich war schon wieder in meinem Muster, ist schon wieder viel passiert.
Ja.
Und sich dann wieder zurückzuholen, es ist immer Arbeit.
Ist immer Arbeit. Aber ich glaube auch hier, wir können was lernen. Wir können ja neue Muster lernen. Und gerade Frauen, also wenn wir jetzt so zum Thema Resilienz schauen, geht es ja ganz viel ums Thema Selbstvertrauen, wo wir nicht so gut aufgestellt sind. Mhm. Ja. Dieses Thema, mir Dinge einfach mal nehmen. Ja, also so diese Umsetzungswille, zu sagen, das nehme ich mir jetzt. Ja. Also so, da haben wir wirklich, und das Dritte, wo wir nicht so wirklich gut abschneiden, ist die gesunde Selbstfürsorge. Ja, wo wir richtig gut sind, ist das Empathische.
Das ist mir richtig gut, aber das ist auch oft ein Geben anstatt ein auch Nehmen. Ne?
Ja, das ist ein bisschen Segen und Fluch.
Ja, genau.
Ja, weil die Empathie ist ja, finde ich, eine Riesengabe. Aber man muss ja auch hier wieder bewusst machen, wir lernen Empathie. Ja, Empathie ist kein Grundgeschenk, sondern das lernen wir. Und wann lernen wir etwas, wenn es notwendig ist? Ja, oder wenn uns vorgelebt wird, du bist so ein verständnisvolles Mädchen.
Ja, das habe ich gerade gedacht.
Ja, du bist immer so hilfsbereit, bist so vernünftig. Ja, da lernen wir etwas über Zuschreibungen, wir lernen etwas über Vorbilder. Ja. Mhm. Und natürlich darüber, weil es einfach notwendig war, vielleicht in manchen Systemen aufmerksam zu sein, was läuft denn da rundherum? Ja, wie ist die Stimmung? Wer braucht da was? Ja. Und darüber kriege ich vielleicht einen guten Platz in der Familie. Und manchmal sage ich, wenn jemand sehr hohe Empathiewerte hat, wie schaut es aus mit dem gesunden Abgrenzen? Mhm. Einfach mal sagen, stopp, das ist nicht mein Rucksack. Mhm. Ich sehe es zwar, aber ich muss in mir nicht umschnallen.
Ja, da hilft dann wieder gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, um sich dann abgrenzen zu können.
Ja, weil natürlich gehört dazu, dass ich auch, wenn ich Grenzen setze, wird es ungemütlich. Und dann komme ich wieder sofort mit meinem Muster in Kontakt, ja, weil dann entsteht ja wieder Stress. Also zu jemandem zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht für dich, ja, bringt mich ja unter Druck.
Nein sagen.
Mhm. Ja. Und dann kommen die alten Stressmuster wieder, es lieber doch zu tun.
Weil es einfacher ist.
Weil es einfacher ist, weil es den Stresslevel sofort reduziert. Aber langfristig ist es einfach massiv selbstschädigender.
Ja, und ich glaube aber, also zum Beispiel das Festival, das ich jetzt ins Leben rufe, dass das schon hilft, dass Frauen auch sehen, anderen geht es ähnlich und sie sich gegenseitig stärken, ja, dass wir gegenseitig sichtbarer werden, dass wir uns mehr zeigen, dass wir mehr zu uns stehen, dass wir mehr unsere Werte zeigen. Also ich glaube schon, dass es der Einzelnen hilft, zu wissen, wenn die das macht, dann kann ich das auch. Und wenn die stark ist, dann kann ich mich auch ein bisschen mehr zeigen.
Ich glaube, dass das beides ist, Caroline. Also ich sage das so ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, dass so Festivals unglaublich, oder wurscht, welche Bühnen auch immer, natürlich geeignet sind, um so Role Models kennenzulernen, die irgendwie auch einen guten Weg gegangen sind, obwohl sie es wahrscheinlich auch nicht immer einfach hatten.
Es schaut immer einfacher aus.
Schaut immer noch aus, einfacher aus. Und über diese Role Models vielleicht auch ein bisschen mehr zu schauen, wo sind denn meine eigenen Stärken und was könnte ich mir mehr trauen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Gefahr, auch hier wieder des Sich-Vergleichens. Und natürlich Menschen, die auf der Bühne stehen, haben vielleicht schwierige Backgrounds, aber in dem Moment, wo sie auf der Bühne stehen, wirken sie sehr erfolgreich. Und dann ist die Gefahr des Sich-Vergleichens wieder ganz groß. Mhm. Und wir sind momentan ja in einer, und ich glaube, das wird nicht weniger, in einer Zeit, wo das Sich-Vergleichen ja unglaublich zugenommen hat. Ja, über Insta, über LinkedIn, das sind ja Attraktivitätsbühnen.
Ja, es ist unglaublich eigentlich. Ja,
wo die Vergleichsprozesse ganz schnell einsetzen.
Und du hast dich früher gar nicht so viel vergleichen können, du hast gar nicht so viel zum Schauen gehabt.
Ja, und es ist auf der einen Seite ja interessant und spannend und man kriegt da interessante Inputs, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass gerade zum Beispiel jüngere Mädchen, auch Buben, mit starkem Social-Media-Konsum erhöhte Gefahr haben, Depressionen zu entwickeln.
Kann man gut verstehen.
Weil das sich Vergleichen einen auch niederdrückt. Und in der Depression ist immer was Niederdrückendes. Und dieses Gefühl, ich kann das so in dieser Form vielleicht für mich nicht erreichen. Es ist ja permanenter Druck, der da eigentlich immer wieder, wenn man da hineinschaut, entstehen kann. Also da braucht es auch wieder ein gutes Bewusstsein.
Und wenn du so ein Thema auf dem Tisch hast von einer Klientin, oder nennst du sie Patientin bei dir?
Klientin.
Sagst du, reizst du denen dann zum Beispiel wegschauen, Social Media ausdrehen, oder lernst du denen, wie sie hinschauen können und trotzdem gut damit zurechtkommen?
Also ich glaube, es braucht einen bewussten Umgang. Ich glaube, dass wir nicht, also sagen wir mal so, wenn ich im beruflichen Leben stehe und da einen gewissen Erfolg haben möchte, ich glaube, wir wissen beide, dann können wir das nicht ganz abdrehen. Das ist einfach eine Bühne wie früher vielleicht, der Karriere Teil einer Zeitung am Samstag, kommt es jetzt täglich mehrmals. Und es braucht, und wir können nicht einfach sagen, wir sind da nicht präsent. Mhm. Also ich befürchte, das wird gerade für junge, selbstständige Personen schwierig werden. Wir müssen diese Bühne irgendwie nutzen, aber auch hier in einer dosierten, guten Art und Weise. Mhm. Also ich glaube, es muss reichen, wenn ich da, ich muss ja nicht dreimal täglich da reinschauen. Mhm. Also, die Menge macht das Gift, die Dosierung und dann mir wieder einen Schritt zurücknehmen. Und ich glaube, dass es gut ist, für sich selber zu definieren, wie oft möchte ich dort präsent sein. Mhm. Ist das einmal pro Woche, ist das zweimal pro Woche und das durchziehen, aber nicht mehr.
Mhm. Mein Tipp ist immer, wenn dich jemand triggert, dann schau diese Person nicht mehr an, dann geh weg von dem. Mhm. Und das Zweite, was mir hilft, ist, wenn ich jetzt irgendwie denke, oh Gott, die hat so viel erreicht und die hat so viel und la, und warum bin ich schon wieder nicht dort und die schon, dann denke ich mir, die kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Wir sind alle Menschen. Wenn wir es runterbrechen, die haben alle ihre Probleme, die haben alle ihre Herausforderungen und die haben alle ihr Schönes. Mhm. Und dann komme ich wieder runter und denke mir, ja, passt.
Ja, es jeder ist macht. So. Und dennoch glaube ich, dass wir ja nicht gefeilt sind davor, dass uns das oft kränkt, verletzt, unter Druck bringt. Und es geht eben jetzt nicht darum zu sagen, das ist nicht wahr, es ist so, es tut manchmal auch weh, ja, wo nicht eingeladen zu sein oder wo nicht dabei zu sein. Ja, das können wir uns auch eingestehen. Und dann wieder zu schauen, hey, was hat das mit mir zu tun? Was macht das mit mir? Und wie bringe ich mich wieder in eine gute Verfassung? Ja? Wenn ich jetzt als erwachsene Frau da zum Beispiel drauf schaue. Ja? Und ich glaube auch, gerade im beruflichen Kontext, manchmal können wir weggehen. Manchmal können wir Personen, die uns nicht gut tun, meiden. Manchmal können wir das leider nicht. Also es gibt ja manchmal auch berufliche Situationen, wo wir es mit vielleicht Kollegen und Chefs zu tun haben, wo wir sagen, eigentlich mag ich den Job nicht aufgeben. Ja. Mhm. Oder eigentlich weiß ich, wenn ich hier den nächsten Step gehen möchte, muss ich schauen, dass ich irgendwie mit dieser Person für mich einen besseren Umgang finde. Und dann ist immer die Frage, was löst diese Person bei mir aus? Was ist denn bei mir innen der Trigger? Mhm, und da mal genau hinzuschauen, und ganz häufig ist es so, man nennt es so wie eine Altersregression, dass manche Personen bei uns was auslösen, dass wir uns plötzlich fühlen wie 16 und nicht wie vielleicht 36, 46 oder wie auch immer wir sind. Aber als 16-Jährige kann ich da nicht gut agieren. Mhm. Wie soll das funktionieren? Das heißt, die Frage ist, was hätte ich denn damals mit 16 vielleicht gebraucht? Ja? Mhm. Und das Zweite ist, wie kann ich mich selber da gut unterstützen, um mich wieder in eine erwachsene Form zu bringen. Mhm. Und Ansi sagt klar, Menschen, die uns abwerten, haben im Normalfall eh selbst ein massives Selbstwertthema.
Richtig.
Niemand, der dich abwertet, ist innerlich gut aufgestellt.
Ja, und es sagt mehr über die andere Person aus,
absolut,
wie über dich.
Es sagt viel mehr über die andere Person aus. Ja. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, mir das bewusst zu machen. Wenn mich jemand abwertet, hat es viel mehr mit dem anderen zu tun als mit mir. Mhm.
Ja, super spannende Einblicke. Wir könnten noch ewig reden und wir haben ja gesagt, wir werden über Resilienz sprechen. Aber jetzt müssen wir zur Sichtbarkeit kommen. Na, das war echt spannend. Ich glaube, wir können noch mal einen eigenen Podcast da dafür machen.
Das ist so spannend.
Aber jetzt machen
Thema.
Wir nochmal die Kurve zur Sichtbarkeit. Hast du heute ein Symbol für uns mitgebracht?
Naja, also du hast mir ja nach einem Symbol gebeten.
Ja.
Und ich habe dann überlegt, welches Symbol. Und ich habe was mitgebracht und zwar möchte ich dir was zeigen.
Oh.
Ja, ich habe mir vor 3 Wochen auf meinem Handgelenk mein erstes Tattoo
cool.
Ja. Und das ist so ein ganz kleines Herz an meinem Handgelenk. Und vielleicht ein bisschen zu der Geschichte, weil das ist ja natürlich schon was Sichtbares. Ich habe sonst keine Tattoos.
Aha. Und es mutig, das nämlich in fortgeschrittenem Alter, sage ich jetzt mal, zu machen. Normal macht man das als 18-Jährige so, gell? Cool.
Und wie ist es dazu gekommen? Und zwar ist meine Tochter im Sommer von einem Urlaub zurückgekommen und hatte dieses Tattoo sich in Porto stechen lassen.
Okay.
Und ich war so verliebt in dieses Tattoo und habe dann meine Tochter gefragt, ob ich mir das auch stechen lassen darf. Und natürlich geht es da jetzt um mehreres. Es ist so ein bisschen so ein Mama-Tochter-Symbol.
Ja, super.
Aber es ist natürlich schon das Herz so ein Stück, wie soll ich sagen, Symbol, nachdem ich ja sehr viel in der Businesswelt arbeite. Da geht es ja viel um Ratio und auch funktionieren und weitermachen und uns nicht aufhalten lassen, oft so mit Emotionen. Ja. Und es ist ja oft genau meine Aufgabe zu sagen, hey, stopp, da müssen wir jetzt aber hinschauen.
Okay.
Und insofern passt das Symbol auch recht gut zu mir.
Voll
schön. Und es ist natürlich schon was ja uns auch vielleicht beschäftigt, ist ja oft nicht nur die Sichtbarkeit, sondern es ist ja oft auch, wie können wir nachhaltig selbst sichtbar bleiben, aber wie können wir nachhaltig auch was verändern. Und insofern ist so ein Tattoo, glaube ich, etwas sehr Nachhaltiges.
Herrlich, ich finde es voll schön.
Ja, ich merke
es. Übrigens, ich überlege immer, ob ich mir irgendwas Kleines stechen lasse.
Was Kleines, ja.
Ja, süß. Ja, sehr schön, super. Dein größter Sichtbarkeitsmoment, Anneliese?
Ah, liebe Caroline, da habe ich lange überlegt. Also ich hatte viele, ich habe dann überlegt, was war eigentlich so mein erster Sichtbarkeitsmoment so richtig. Und das erste Mal, wo ich so wirklich groß auf der Bühne gestanden bin, das war, als ich 27 war bei Promente. Promente hatte mittlerweile einige tausend Mitarbeiter. Mhm. Damals waren es 1400 und da gab es einmal jährlich ein Mitarbeitertreffen in der Kürnberghalle in Leonding. Mhm. Und da waren, glaube ich, 700 Personen. Mhm. Und ich durfte dort dieses Gesundheitsprojekt vorstellen. Und Wahnsinn. Das war für mich wirklich so meine erste Keynote.
Wahnsinn, cool.
Und ich war wirklich mega, mega nervös. Aha. Aber es war wirklich, einfach, damals habe ich auch gemerkt, dass ich das ganz gut kann und dass mir das auch Spaß macht. Aha. Dass ich mich da ganz gut wohlfühle. Und das Zweite war dann, ich habe dann mit diesem Projekt einen EU-Preis gewonnen und bin dann nach Dublin eingeladen worden. Das war so, also um die 30 dann. Und durfte dann in Dublin, also so eine EU-Conference, dieses Projekt vorstellen. Und das war schon nochmal so ein Add-on, weil das war dann auf Englisch.
Ich wollte gerade sagen, das war auf Englisch. Oh,
und da habe ich dann wochenlang irgendwie mit mir selbst nur mehr Englisch gesprochen und war mega nervös dort. Aber es war wirklich total spannend, ja. Also so mit so auf so einem internationalen Parkett. Ja.
Super, da bist du nochmal über dich hinausgewachsen.
Ja, also eigentlich über meinen Schatten gesprungen, weil das hat mich schon auch wirklich gefordert. Also nicht in meiner Muttersprache. Und auch ein Weg, also so etwas zu präsentieren, was mir wichtig war. Und ich wollte ja guten Content liefern. Und ja, also das hat mich schon gefordert. Aber sowas macht einen ja dann auch reifer irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch Momente, wo du gerne mal unsichtbar gewesen wärst?
Du, eigentlich, ich habe mir diese Frage überlegt, eigentlich nicht. Natürlich gibt es manchmal so Momente, wo man sich denkt, puh, also es gab so einen Moment in meinem Leben, und das ist, muss ich wirklich sagen, einen beruflichen Moment in meinem Leben, wo ich wirklich sowas wie so eine kleine sexuelle Übergriffigkeit erlebt habe.
Okay. Ja,
mit einem Top-Manager. Und es war wirklich so ein Moment, wo ich am liebsten mich aufgelöst hätte. Ja, also so in Luft aufgelöst. Ich habe dem Gott sei Dank recht gut pariert, ja. Aber es ist schon etwas, was dann einfach, also das müssen wir auch gut verarbeiten, weil das ist natürlich schon schwer übergriffig. Ja. Aber das war eher so ein Moment, das am liebsten würde ich mich jetzt auflösen. Ja, so
war aber nur mit Worten, hoffe ich?
Naja, es war so ein kleines Tätscheln auch. Ja. Und wie gern dieser Herr mal bei mir auf meiner Couch liegen würde und so weiter. Ja.
Okay.
Und so. Ja, es war auch körperlich so, würde ich sagen, schwer über der Grenze. Und ich glaube schon, dass das Situationen sind, die Gott sei Dank immer seltener passieren. Also mir ist das einmal passiert und ich habe wirklich jetzt viele, viele Jahre hinter mir.
Bleibt da eine Angst oder ein Bedenken, dass es passieren kann?
Na, Angst und eigentlich nicht, sondern eher eine Awareness. Das kann passieren. Es kann Frauen passieren und wir müssen dafür auch ein bisschen gewappnet sein, ja, zu schauen, dass wir da schnell wegkommen. Vielleicht hat man etwas auf Lager, aber es ist im Normalfall ja so, dass uns das perplex macht, dass uns das überrollt wie ein Bulldozer und natürlich alle Zentren im Gehirn anspringen, die irgendwie hassen, wie komme ich da raus, ja? Wie komme ich in die
Wahnsinn.
Flucht ja? Und wir oft gar nicht so schlagfertig sind. Ja? Und es ist natürlich auch etwas, was ja dann oft auch schambesetzt ist. Mhm. Also dieses Lernen, wir müssen darüber reden, wir müssen uns darüber austauschen. Mhm. Wir dürfen uns dann eben nicht verstecken. Mhm. Ja, wir müssen da in die Sichtbarkeit gehen. Und das Interessante ist, dass viele Frauen berichten, dass sie solche Dinge erlebt haben. Verbal, vielleicht auch so mit ganz leichten körperlichen Annäherungen, im Beruflichen hoffentlich nicht mehr. Ja,
ja und gerade wenn du One-on-One arbeitest, bist mit der Person allein im Raum. Ne?
Wobei in diesem Fall war es nach einer Besprechung. Also es war jetzt Gott sei Dank nicht ganz alleine. Aber ich sage jetzt einmal, soziale Arena macht es ja oft sogar noch unangenehmer, die Situation. Ja. Also, aber ansonsten, wenn du mich gefragt hast, wann wäre ich gerne unsichtbar gewesen, ist mir nicht wirklich was eingefallen. So.
Du hast noch keine Fettnäpfchen gehabt.
So richtig, richtig. Also es ist, ja, es sind eher so Momente, wo man so das Gefühl hat, puh, da wäre ich jetzt lieber nicht. Ja.
Ja. Verstehe ich. Hast du ein Vorbild in Sachen Sichtbarkeit?
Also ich würde sagen, ich habe schon... Also ich habe wirklich überlegt und das Interessante ist, eine Frau, die mir immer wieder auch einfällt, seit vielen Jahren, ist Michelle Obama. Mhm. Ich habe ja auch ihre Biografie dann mehrfach gelesen, Podcast und so weiter. Und das finde ich, ist wirklich eine inspirierende Person, die nämlich also trotzdem sie ja quasi die Frau des Präsidenten war, so unglaublich authentisch und also richtig stark sich da präsentieren konnte, jetzt auch ihr Buch geschrieben hat. Und vor allem ihre Geschichte ist so spannend.
Ich finde die ja ganz toll.
Ganz toll. Und sie hat einen Satz geprägt, der ist mir wirklich hängen geblieben. Da geht es auch um den Umgang mit Menschen, die uns nicht gut tun. Und sie hat immer gesagt, the lower they are, the higher we get. Und das ist für mich wirklich großartig. Ja. Und also sie finde ich sehr inspirierend. Ich finde auch Kamala Harris momentan wirklich toll. Also gibt es schon Frauen, die mir da sehr imponieren. Ja.
Wo bist du denn überhaupt sichtbar?
Wo bin ich sichtbar? Also ich würde sagen, wahrscheinlich immer wieder, ja, jede Woche natürlich, wenn ich so in meinen Seminaren stehe oder bei Vorträgen bin, da habe ich natürlich unmittelbare Sichtbarkeit. Sichtbarkeit natürlich auch jetzt, wenn ich One-to-One arbeite. Also ich glaube, ich habe viele Sichtbarkeitsbühnen, mache das auch gerne, ziehe mir aber gern wieder mal zurück. Also ich bin dann gern mal wieder, tauche ich völlig ab, das brauche ich auch. Und bei diesem Thema der Sichtbarkeit ist mir ja dann auch noch durch den Kopf gegangen, Caroline, dass wir vor allem auch für uns selbst gut sichtbar sein sollten. Also so die Frage, wie sehe ich mich denn eigentlich selbst? Ja? Wie sehe ich mich selbst? Wie schaue ich auf mich? Wie viel Raum gebe ich mir selbst? Habe ich einen liebevollen Selbstblick auf mich? Ja? Schaue ich auf das, was mich bewegt, auf meine Emotionen? Also so diese Selbstsichtbarkeit nach innen, halte ich auch für ganz was Wichtiges.
Voll schön. Und gerade gut, dass du das sagst, weil ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich beruflich rausnehme, so wie jetzt am Wochenende. Ich habe das vorhin erzählt, jetzt stehe ich kurz vor dem Festival und ich habe einfach Ruhe gebraucht und habe mich mit mir selber beschäftigt, mit meinen Pflanzen beschäftigt und so. Und eigentlich ist ja genau das wichtig, diese innere Sichtbarkeit.
Ja, ne? Wieder mal innehalten, nach innen schauen. Wie geht's mir? Was treibt mich gerade an? Wo mag ich meinen Fokus jetzt legen? Weil wir verlieren ja oft auch den Fokus, ja. Und gerade so Menschen wie du, die ja unglaublich in der Öffentlichkeit stehen und die, du lebst ja auch davon, also das Festival lebt von dieser Sichtbarkeit, brauchen wir, glaube ich, schon Phasen, wo wir mal wieder innehalten, nach innen schauen, uns wieder neu sortieren, damit ich wieder gut fokussiert rausgehen kann. Also ich glaube, es braucht immer beides.
Ja, und selbst ich habe nicht irgendwie mit mir gearbeitet, sondern ich habe einfach ganz stumpf mal das gemacht, wo ich Lust drauf hatte, ohne jetzt irgendwie bedacht zu sein, was ich tue. Und das hat wirklich gut getan.
Ja. Also du bist ja in einem Feld, da wird ganz viel mit dem Kopf gearbeitet, ja, also ganz viel Hirnarbeit und ganz viel Präsentation nach außen. Also da sind wir ja ganz viel in der Ratio. Und ich glaube, wir müssen aufpassen manchmal, dass wir nicht abheben. Also dass wir uns nicht im Geiste oder mental so zerfransen, weil es so viel ist. Und ich glaube, du hast ja ganz viele Bühnen, die du bespielst, ja, wo du überall sichtbar präsent sein musst. Egal ob es LinkedIn ist, Insta, deine Vorbereitungen, dein Podcast, also unglaublich. Und umso wichtiger ist, dass wir uns oft manchmal ein bisschen erden.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht tue ich deswegen so gerne in der Erde mit den Pflanzen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich sehe ja manchmal auf Insta, du gehst dann da rauf, auf unseren Hausberg sozusagen, ja. Oder grabst in deinem Garten rum. Und das ist einfach etwas, nicht mit dem Kopf, sondern mit den Händen, mit den Beinen, sie wieder gut zu grounden. Und dann haben wir wieder auch gut Kraft, ja, dass wir einfach auch gut wieder so quasi nach oben streben können.
Ja, spannend. Hast du auch Herausforderungen in puncto Sichtbarkeit?
Naja, also Herausforderungen ist, glaube ich, nach wie vor für mich das Thema, zum Beispiel in Englisch zu arbeiten. Das ist nach wie vor etwas, was ich wirklich mittlerweile ganz gerne mache, aber es fordert mich. Es ist schon nochmal etwas, wo ich merke, muss ich gut bei mir bleiben, da muss ich gut mein Stresslevel in ein gutes Maß bringen, weil mir aufgefallen ist, wir sind ja oft irrsinnig schnell im Arbeiten. Und auch die deutsche Sprache, vor allem die österreichische Sprache, ist unglaublich schnell. Und das heißt dann natürlich auch, wir müssen uns ein bisschen reduzieren, ja? Wir müssen ein bisschen fokussierter werden in der Sprache. Und das ist etwas, wo ich merke, das fordert mich oft schon sehr.
Du könntest aber Nein sagen.
Ich könnte Nein sagen, aber ich sage immer, die Frage ist, was überwiegt, ja? Das Reizvolle oder?
Okay.
Genau. Und ich glaube, da muss man auch wieder, das ist wieder so ein bisschen so der Konnex zum Beginn. Es gibt ja manchmal, wie ich gesagt habe, Gefühle sind eine gute Richtschnur in unserem Leben, aber manchmal können sie uns auch faken. Und dann gibt es vielleicht dieses Gefühl der Versagensangst, zu sagen, weil ich kann vielleicht auf Englisch gar nicht so gut arbeiten, bin ich vielleicht gar nicht so souverän. Aber dann ist diese Frage, ist das jetzt eine berechtigte Furcht vor etwas oder ist es eine alte Angst? Mhm. Und das zu unterscheiden, finde ich dann wichtig. Mhm. Ja. Und dann auch zu sagen, okay, da braucht es jetzt was, da muss ich mich gut stärken, ja, dass ich mir mit einem guten Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein da auch wieder hineingehen kann. Aber wenn ich dieser Angst stattgeben würde, zu sagen, mach's lieber nicht, ja, weil es fühlt sich gar nicht gut an, dann würde ich mir ja was nehmen. Ja. Und richtig. Das zu unterscheiden ist oft gar nicht so.
Ja, das sind ja wieder die Momente, wo wir dann wachsen, wenn
ja,
wir das machen.
Ja, richtig.
Ne?
Wir wachsen auch. Also aus der Resilienzforschung weiß man ja, dass Resilienz vor allem in Krisen entsteht. Also nicht, wenn alles gemütlich ist, Komfortzone, sondern dann, wo es spannend ist, dort, wo Krisen sind, dort, wo Herausforderungen sind.
Heißt das, Menschen, die vom Leben schon ein bisschen mehr geschüttelt wurden, dass die am Ende resilienter sein können, wenn sie sich darum kümmern?
Es kommt drauf an, aber ja, Caroline, es ist so, das wissen wir aus der Resilienzforschung, dass Menschen, die eine hohe Resilienz haben, im Normalfall einiges in ihrem Leben schon bewältigen mussten. Also keine, die haben oft keine geradlinigen, sondern eher brüchige Lebensläufe. Aber es gibt da ganz eine wichtige Bedingung, dass sie gelernt haben, diese Krisenerfahrungen oder diese traumatischen Erfahrungen gut zu integrieren. Also nur sie zu haben, reicht nicht. Ich muss es gut integrieren, ich muss es für mich gut verarbeiten und ich muss daraus heraus neue Strategien entwickeln oder vielleicht besondere Strategien entwickeln. Dann kann uns das wachsen lassen.
Super spannend. Das wäre jetzt ein super Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende. Ja. Aber trotzdem noch eines. Möchtest du noch der Community etwas mitgeben? Zu dir, zur Resilienz, zur Sichtbarkeit? Wahrscheinlich zur Resilienz, oder?
Naja, also nachdem ich da schon mich ein bisschen, das mein Herzensthema ist, möchte ich vielleicht, und es hier auch um Frauen geht. Und mir ist ja diese, so ich arbeite sehr gerne und viel mit Frauen. Und mir geht es immer so um das Thema Stärkung. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, das Thema Selbstvertrauen zu stärken. Heute für ganz was Wichtiges und auch, wie können wir so ein bisschen liebevoller mit uns selbst umgehen. Ja? Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern so dieses liebevolle Selbstmitgefühl, Self-Compassion, nennen wir das im Englischen. Das ist etwas, wo ich glaube, dass uns das wirklich gut tun würde. Und das bedeutet auch, nachdem viele von den Frauen da wahrscheinlich auch Kinder haben, auch was können wir unseren Kindern mitgeben? Und da gibt es einen interessanten Zugang, dass die resilientesten Mädchen und Buben eben die sind, die nicht geschlechterkonform erzogen werden. Ja? Also den Mädchen einmal wirklich zu sagen, hey, welche Aufgaben beschäftigen dich gerade? Was hast denn da halt gerade erreicht? Also wirklich auch so, es gibt Forschungen dazu, dass Mütter die Buben eher fragen, und was hast du heute erreicht, was hast du gebaut, was hast du gemacht? Und die Mädchen eher so, und wie ist es dir heute gegangen, wie hast du dich gefühlt? Also das geht oft so ganz früh los. Ja?
Okay.
Hebammen spielen mit Säuglingen, mit Buben eher körperlich und mit Mädchen wird eher gesprochen. Das passiert ja alles auf der unbewussten
Wahnsinn.
Ebene. Ja? Also es macht keine Hebamme oder keine Säuglingsschwester bewusst, das passiert. Ja? Und dann wirklich darauf zu achten, wie können wir unsere Mädchen gut stärken, indem welche Aufgaben sie auch gut bewältigen können, wie sie ihre Dinge gut erreichen können. Aber gleichzeitig, damit es nicht wieder in diesen Ehrgeizwahn kippt, gut auf sich selbst zu schauen, auf die eigenen Emotionen, auf die eigenen Gefühle. Und wenn wir indirekt was für uns tun wollen, dann erziehen wir uns unsere Buben auch mit viel dorthin schauen, wo sind, wie geht's mir gerade, ja, was beschäftigt mich gerade. Also die resilientesten Mädchen und Buben sind die, die nicht nur geschlechtertypisch ihre Fähigkeiten entwickeln können. Ja. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir sogar in die Zukunft tun können, ja, unsere Mädchen und Buben da gut zu stärken.
Super spannend. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, irgendwann werden wir da Fortsetzung machen.
Gerne, Caroline. Danke dir für die Gelegenheit. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Auf deinem Festival.
Wir sehen uns dort,
ja,
oder?
Wir sehen uns dort. Genau, ich darf ja auch Botschafterin sein. Freue mich sehr. Und ja, alles Gute, liebe Caroline.
Vielen Dank für deine Zeit, liebe Anneliese.
Danke.
Und wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 22. November 2024 im Linzer Bruckner Haus. Wir können es kaum erwarten, euch ein wahnsinnig cooles Programm zu präsentieren. Freut euch auf inspirierende Keynotes, interaktive Workshops und spannende Panel Talks, die euch Empowerment und neue Perspektiven bieten. Wir erwarten über 1000 Teilnehmer Teilnehmerinnen und ein paar mutige Männer. Ja, ihr habt richtig gehört, die Männer sind auch herzlich willkommen. Sichert euch jetzt eines unserer letzten Tickets auf letsgetvisible.at und seid Teil dieses unvergesslichen Weiterbildungs- und Networking-Events. Wir freuen uns auf euch.